Herzlich willkommen bei der Königsklasse mit mir, Thilo, und meinem Gast, Professor Hansjörg. Hallo, wie geht's Ihnen?
Erstens haben wir verabredet, wir sind per Du. Ne? Ja. Mir geht's gut. Ich habe ein Wochenende vor mir. Ich bin gleich bei einer Absolvia. Da darf ich die Besten der Besten auszeichnen. Und das ist deshalb besonders kurios, weil ich habe 1978 in Stuttgart das schlechteste Abitur gemacht. Und zwar nicht nur bei mir in der Schule, sondern in ganz Stuttgart. Und heute darf ich die Besten der Besten an meiner Uni auszeichnen. Das ist großes Kino. Also mir geht's super.
Wie ging es dir damals, als du das Ergebnis bekommen hast?
Ich kann mich noch genau daran erinnern, weil ich war angemeldet in Mathe mit 6. Mhm. Ich war auf einem mathematisch-naturwissenschaften-Gymnasium. Komplette Fehlbesetzung. Ich war künstlerisch, musisch, sportlich begabt und begeistert und nicht für Mathe und Naturwissenschaften. Und ich habe aber angeblich ein sehr gutes Mathe-Abitur geschrieben. Wie das zustande gekommen ist, ist mir bis heute ein Rätsel. Aber ich war ganz sicher, dass ich durchgefallen bin. Und weil ich auch Französisch 5, Chemie 5, also ich war ein komplett Desaster. Und saß im Erdkundesaal und das war spannend, weil ich war in der A-Klasse und das wurde immer alphabetisch gemacht. Mir war klar, dass ich der Letzte bin von der A-Klasse und irgend so ein Lappen, sagt ihr doch, oder? Kam auf die Idee, wir fangen mit der C-Klasse an. Und ich bin von über 100 Abiturienten der Letzte gewesen, der aufgerufen war. Ich bin mit weichen Knien und zitternden Händen da rein und ich habe eine glatte 4,0 erwischt, aber ist egal. Ich habe es geschafft.
Bestanden ist bestanden.
So schaut's aus.
Genau. So ist es im Studium auch bei uns immer. Was hast du danach gemacht? War dann erstmal das Gefühl da, dass man nicht mehr schaffen kann, weil so ein schlechtes Abitur?
Nee, mir war schon klar, oder? Das lag nicht an mir, sondern an den Lehrern.
Okay, ja, das ist gut.
Und mir war auch klar, dass ich direkt anfange zu studieren. Mir war nun nicht ganz klar, was. Ich wollte Werbetexter werden. Da war ich mir sicher seit meinem 16. Lebensjahr. Ich habe einmal einen guten Aufsatz geschrieben über VW Käferwerbung. Mein Deutschlehrer hat mein Talent sozusagen herausgekitzelt. Dem bin ich bis heute auch sehr, sehr dankbar. Und mir war nur nicht klar, studiere ich Design oder BWL. Also mein Herz schlägt ganz klar für Design. Und ich habe trotzdem mich entschieden für BWL. Und war eine gute Entscheidung, im Nachhinein auch richtig. Und habe dann tatsächlich auch schon während dem Studium als Werbetexter angefangen.
Werbetexter, den Beruf gibt es, glaube ich, so gar nicht mehr.
Nee, man kann es nicht, doch, den gibt es schon. Trotz KI gibt es den Beruf des Werbetexters, genauso wie den des Journalisten. Aber im Gegensatz zu den Journalisten haben Werbetexter keine klare Ausbildung. Also du kannst Werbetexter werden ohne Studium. Du musst halt einfach sprechen, schreiben können und ein Talent für Sprache haben. Das ist, glaube ich, das Entscheidende. Man muss gar nicht mal Deutsch gut sein. Das ist eher hinderlich, weil Werbetexte, die bestehen durch Brüche in den Wortschöpfungen. Also eine der berühmtesten Kampagnen war für Coca-Cola, als es die PET-Flasche gab, also diese große Plastikflasche, und da stand drüber unkaputtbar. Und unkaputtbar gibt es nicht als Wort. Ja. Steht aber seit einiger Zeit im Duden. Ja. Also insofern, ja, war eine richtige Entscheidung, war eine gute Entscheidung, hat mir auch Spaß gemacht. Also ich habe mein Hobby tatsächlich zum Beruf machen können.
Das ist schön. Um nochmal ein bisschen auf die Jugend zurückzukommen. Ich habe gelesen, dass du beinahe Fußballprofi geworden wärst.
Ja, ich habe tatsächlich bei den Stuttgarter Kickers gespielt und bin dort in der B-Jugend Deutscher, ich weiß gar nicht, Süddeutscher Meister geworden. Wir haben den VfB geschlagen mit 8:0 im Stadion vom VfB. Einer meiner Mitspieler war damals der Kapitän der deutschen Schülernationalmannschaft, Klaus Wunder. Und mein Gegenspieler war Hansi Müller. Der ist ja dann irgendwann mal Bravo-Boy des Jahres geworden, was mich furchtbar geärgert hat, dass ich das nicht geworden bin. Und der hat, aber 8:0 Klatsche. Und ich bin dann allerdings, wie soll ich sagen, ich war sicherlich talentiert genug, aber ich war nicht fleißig genug. Und ich hatte mal so einen komischen Trainer, der hatte mich während einem Novemberspiel vom Platz geholt in der ersten Halbzeit. Nach 25 Minuten war ich der Einzige, war mit einem sauberen Trikot. Weil ich habe nicht gegrätscht und ich wurde auch nicht gegrätscht. Und dann habe ich gedacht, komm, lass es bleiben. Und dann bin ich in die zweite Amateurliga zurück, was heute Regionalliga ist. Ja. Da habe ich mehr verdient, mit weniger Aufwand. Ja. Und ja, das war auch, glaube ich, eine richtige Entscheidung. Als Fußballprofi muss man sich sehr, sehr zurücknehmen mit schönen Dingen, die einen mit 18, 19, 20 natürlich auch interessieren. Und ich habe mich gedacht, ich entscheide mich für Mädchen, Motorräder, Musik und solche Sachen.
Im Nachhinein ist es die richtige Entscheidung gewesen?
Ja, war auch eine richtige Entscheidung. Ich habe keine Ahnung, wie weit ich gekommen wäre. Es ärgert mich auch nicht. Ich bin komischerweise kein Mensch, der zurückblickt. Ja. Und ich bereue auch keinen. Ich habe bestimmt falsche Entscheidungen getroffen in meinem Leben, ganz viele sogar. Ich bin auch ganz häufig gescheitert. und muss komischerweise sagen, ich bereue da gar nichts. Im Gegenteil, ich glaube, ich habe immer was draus gelernt. Und klar, manches hätte leichter laufen können. Das mag ich aber nicht. Ich mag nicht, wenn es leicht läuft.
Du hast gerade Scheitern angesprochen. Ja. Wie gehst du damit um, wenn man Rückschläge hat oder wenn man bei einer Sache, die man sich vorgenommen hat, scheitert?
Es kommt darauf an, in welcher Form. Also beruflich scheitern, muss ich sagen, das ist etwas, das verkrafte ich, weil ich glaube, ich weiß, wo mein Talent ist. Mhm. Wenn ich privat scheitere, das gab es auch schon in Sachen Beziehung beispielsweise, dann tut mir das weh. Ja, dann tut mir das auch ein bisschen schwerer. Schwierig wird es. Das hatte ich tatsächlich vor 2 Jahren. Da ist eine Beziehung gescheitert, wo ich gedacht habe, okay, das ist jetzt die Frau ja, meines Lebens. Dann wurde mir mein Zuhause weggenommen. In Italien habe ich gelebt, die letzten 10 Jahre. Dann hatte ich mein kleines Zuhause hier in Possenhofen, musste ich abgeben wegen Eigenbedarf. Das war aber vorher so vereinbart. Und dann hatte ich 2 schwierige, wie sagt man, Vorsorgeuntersuchungen, wo mich meine Kinder gebeten haben, weil einer meiner Partner, mit dem ich eine Firma gegründet habe vor 25 Jahren oder knapp 30 Jahren, ist an Prostatakrebs gestorben. Okay. Und ich habe in meinem Leben noch nie Vorsorge gemacht. Und mein Motto war immer, ich bin entweder gesund oder tot, oder nichts dazwischen. Gut, Vorsorge gemacht, lief nicht gut. Okay. Ich sollte ganz schnell ein MRT machen. Und das ist allerdings dann negativ verlaufen. Und dann hatte ich nochmal eine Vorsorgeuntersuchung. Was war das? Magen-Darm-Spiegelung. Und da war ich ganz sicher, ich habe ein Problem. Mhm. Dann wache ich auf aus dieser wunderbaren Narkose. Ich kann nur sagen, ich glaube, das ist besser als Kiffen. Sie können nach Hause gehen. Sag ich, und? Was habt ihr gefunden? Nichts, ist alles gut. Dann sag ich, es kann nicht sein, es ist nicht gut. Und danach hat es mir den Schalter umgelegt. Also dann habe ich tatsächlich einen Blackout gehabt.
Ja.
Trotz einer guten Nachricht, was ganz interessant ist. Und das ist auch spannend für mich, ich wusste das nicht. Ich hatte eine Krankheit, die nennt sich Burn-On. Nicht Burnout.
Okay.
Also die Burnouties, um das ganz kurz zu erklären, das sind Menschen, die schlafen schlecht, die sind depressiv, die haben dauernd schlechte Laune. Und bis bei mir in maximaler Stresssituation habe ich trotzdem gute Laune. Ich habe immer das Gefühl, mir geht es auch gut. Diese Burn-On-Menschen, die können den Schalter, die können sich selber nicht abstellen. Und wie ich heute weiß, die wünschen sich eine heftige Krankheit, damit sie aus dem Verkehr gezogen werden. Das habe ich mir wohl im Unterbewusstsein gewünscht, ohne zu wissen, dass es so ist. Habe zum ersten Mal eine psychosomatische Klinik von innen gesehen. Das war ein großartiges Erlebnis im Nachhinein, weil das ein paar andere Sachen auch aufgedeckt hat. So, und deswegen, das war ein Scheitern der besonderen Art. Das hat erstmal furchtbar geschmerzt. Ja. Und auch da bin ich jetzt aber mit viel mehr positiver Energie rausgegangen als rein.
Also du sagst, man geht damit um, indem man es verarbeitet, indem man nach vorne blickt, indem man positiv bleibt und das Lachen nicht verliert.
Exakt. Und das ist auch meine Mutter zum Beispiel, die hatte irgendwann mit Ende 60, die war top, top, top gesund, ist immer nach Ibiza, hat dort Party gefeiert und hat aber Lungenkrebs. Ne? Und hat meine Mutter gesagt, Junge, Tumor ist, wenn man trotzdem lacht. Ne? So, und die ist damit entsprechend umgegangen, fand ich natürlich schade, weil die dann auch mit 69 gestorben ist. Klingt jetzt blöd, also so äußerlich gesund und fit, im Kopf sowieso fit. Und aber das passiert, mit so einem Verlust muss man auch umgehen können. War für mich auch das erste Mal, dass einer aus meiner Familie gestorben ist. Und das sind so Erfahrungen, wo ich sagen muss, ja, nicht jeder verarbeitet das gleich. Ja. Ich verarbeite sowas normalerweise viel mehr nach innen. Mir wurde empfohlen, auch darüber zu reden. Das mache ich seit einiger Zeit. Mhm. Das ist tatsächlich gut. Das wusste ich nicht. Und insofern, ja, und das ist ein blöder Satz, weil also aus Fehlern wird man klug, Punkt 1. Und aus Scheitern lernen ist wirklich wichtig. Ich finde es total wichtig. Und ich bin jetzt 65 und kann sagen, ja, also das macht nicht. Das in der Sekunde, wo man scheitert, das ist scheiße, um es mal plakativ auszudrücken. Klar. Also es möchte ja keiner, aber am Ende des Tages muss ich sagen, nö, alles gut.
Also ist Scheitern etwas Wichtiges, im Leben voranzukommen?
Und es gehört dazu, gehört tatsächlich dazu, weil man lernt daraus, wenn man ein bisschen klug ist.
Ja.
Ja, weil blöd ist, wenn man die gleichen Fehler ein paar Mal wiederholt. Also das ist unglücklich, sollte man nicht machen, sowohl beruflich als auch privat ist das schlecht. Aber ich finde Scheitern, das hat was. Und ich werde demnächst ein Buch rausbringen, das heißt Scheiterhaufen. Weil ich da meine eigenen Scheitergeschichten sozusagen reflektiere. Es wird so ein amüsante Kurzgeschichten sein, also hat nichts mit Hexenverbrennung zu tun und auch nichts mit dem Dessert, den es gibt im Badischen, wo ich herkomme, den Scheiterhaufen, sondern es geht darum, ich bin halt oft gescheitert, also einen Haufen mal gescheitert, deswegen heißt das Buch Scheiterhaufen.
Du hast jetzt gerade Scheiterhaufen erwähnt. Was ist dein Lieblingsgericht?
Spaghetti.
Spaghetti.
Also ich habe ja jahrelang in Italien gelebt. Ich habe dort geheiratet. Ich war um meinen 60. Geburtstag, durfte ich in einem Palazzo in Venedig leben. Also Spaghetti. Und auch wenn die Spaghetti, ich sage jetzt mal, sehr, sehr einfach sind. Also nicht wie das oft in Deutschland mit viel Dekoration, sondern Aglio Olio oder Arrabbiata. Ne? Oder was ich gelernt habe, als mein Sohn in Rom studiert hat, Spaghetti Cacio e Pepe. Das kennt man hier gar nicht, komischerweise. Ja. Das ist mit Pecorino-Käse und mit viel Pfeffer. Mhm. Und da würde ich dafür sterben.
Das glaube ich.
Aber es braucht einen guten Wein dazu.
Ja,
also das ist mit Wasser oder grünen Tee esse ich das nicht.
Spaghetti mit einem guten Wein ist immer eine sehr gute Kombi.
Auf jeden Fall.
Wir sehen jetzt hier auch eine Menge Knoblauch. Kochst du selber gerne?
Ja, also das, ich habe tatsächlich am Dienstag? Dienstags koche ich immer für Menschen. Mhm. Nicht jeden Dienstag, ich bin da manchmal unterwegs, aber so zweimal im Monat bestimmt. Und da hatte ich die Eltern von einem ehemaligen Studierenden eingeladen und habe dann ein Vier-Gänge-Menü gemacht und wusste morgens noch nicht genau, was ich mache. Und dann war das Wetter schlecht, dachte ich das letzte Mal, dass ich Ossobuco machen kann, weil das isst man eher im Winter. Das sind Kalbshaxenscheiben, mhm. Die werden sehr zart, wenn man die richtig behandelt. Und ja, davor gab es Risotto mit zwei verschiedenen Spargeln, also grüner und weißer Spargel. Davor noch ein Salat, den habe ich dann irgendwie ganz anders gemacht, als ich ursprünglich vor. Also das ist so, das stresst mich nicht, im Gegenteil. Also das ist für mich ein kreativer Job. Mhm. Ja, ob das für mich alleine ist oder für viele Leute, das ist großartig. Und ja, also Kochen, das geht durch die Seele hindurch. Also man sagt, der Liebe geht durch den Magen, aber ich finde, Kochen bildet auch. Und Kochen bildet ist auch so etwas, wo ich ab und zu mal mache, wo ich Menschen so eher aus beruflicher Umgebung einlade, wo wir über neue Themen reden, der Weiterbildung zum Beispiel. Und da kommen unterschiedliche Menschen zusammen, die sich Gedanken machen, wie interessiert ist die Gen Z über mit Lifelong Learning beispielsweise. Mhm. Was ist wichtig, wenn man eine App entwickelt? Also solche Sachen. Das geht aber nicht um das Berufliche im Vordergrund, sondern einfach, wie entwickelt sich Bildung weiter? Und das ist so auch ein bisschen mein anderer Auftrag, den ich mir selber gestellt habe. Durch mein schlechtes Abi habe ich wirklich jahrzehntelang, hätte ich fast gesagt, ein Trauma gehabt. Ja. Ich habe ab und zu mal geträumt, dass ich mein Studium nicht bestanden habe. Irgend so ein Prof hat meine Rechtsklausur, die ich gehasst habe, die Pest, aus Versehen falsch korrigiert. Ja. Ja. So, es scheint nicht so gewesen zu sein, aber und irgendwann dachte ich, nee, da muss ich was draus machen. Also das Thema Wissensvermittlung auf eine andere Art und Weise, das habe ich mir seit 10 Jahren so auf mein persönliches Mantra geschrieben.
Funktioniert das?
Ja, selbstverständlich funktioniert das. Also ich war gerade, wann war das? Mittwoch war ich in Karlsruhe, da gibt es die LearnTech und da durfte ich abends eine Veranstaltung moderieren. Lernkino nennt sich das. Mhm. Da kommen im Kino Menschen zusammen, die entweder CEOs sind oder Chief Digital Officer oder aus dem Human Resource Bereich sind. Und da gibt es dann so sehr zukunftsgerichtete Vorträge über neue Lernformate. Mhm. Und beim vorletzten Mal in Wien hatte ich eine tolle Frau, Dr. Sandra Preuß, die macht Lernen sichtbar über Gehirnscans. Die kann genau sagen, wo bei dir oder bei mir bestimmte Dinge hängen bleiben. Man kann das beeinflussen durch die Art und Weise des Lernens. Also man lernt, wenn man Dinge begreift.
Ja.
Ja, wenn man die Dinge begreift, dann weiß ich auch hier, die Augen zu machen, ist kein frischer Knoblauch. Mhm. Ja, also spüre ich. Und also man muss mit den Sinnen auch lernen können. Und da gibt es ganz viel Forschung dazu. Das finde ich super spannend. Das mache ich auch ein bisschen an meiner Hochschule. Also das ist halt das war so ein bisschen mein Thema, mein wichtigstes die letzten 10 Jahre.
Also ist es quasi auch eins deiner Hobbys?
Ja, auch das ist so eine Mischung. Kann egal sein, ob das Hobby oder Beruf ist oder irgendwas dazwischen. Und das ist auch etwas, wo ich jedem nur empfehlen kann, wenn er in den Beruf eintritt irgendwann. Also nicht schauen, wo kriege ich die meiste Kohle her. Mhm. Das ist wichtig, das ist mir schon klar. Das habe ich auch mal gemacht, aber das ging schief. Sondern schauen, also ist es etwas, was mich motiviert, was sinnstiftend ist, wo ich was weitergeben kann, wo ich Bock drauf habe, dann empfindet man das nicht als Arbeit, sondern dann tut man das ganz anders abwägen und kann vielleicht auch nicht unterscheiden zwischen Arbeit und Privat. Das mag sein. Das ist ja etwas, was angeblich deine Generation ja so wichtig findet, so diese klasse Grenze zu ziehen, im Gegensatz zu vielen meiner sage ich mal, Altersgenossen, bin ich nicht der Meinung, dass ihr faul seid.
Ja. Okay.
Das hat sich in den letzten 20, 30, 40 Jahren nicht geändert. Es gibt solche, die keinen Bock haben, solche, die super Bock haben. Es gibt die anderen, die muss man wecken, so wie ich von meinem Deutschlehrer geweckt wurde. Das ist dann mein Job als, sag ich mal, Chef einer Company oder als Hochschulprofessor. Und die zum Leben zu bringen, das finde ich wichtig. Und wenn man merkt, dass dieser Job Spaß macht, ja, dann empfindet man das ganz anders. Und dann ist auch dieses 9-to-5 kein Thema. Und im Übrigen ist das Thema Work-Life-Balance, also ich feiere das. Mhm. Ich habe zwei Kinder, 28 und 32. Und die haben tatsächlich auch, keine Ahnung, das ist irgendwann passiert, festgestellt, es ist wichtig, dass man was Gescheites macht. Es ist wichtig, dass man vielleicht auch nicht so wie der Vater und die Mutter 10, 12, 14 Stunden am Tag arbeitet und das 7 Tage die Woche, was ich oft gemacht habe früher, ohne dass es mich belastet hat. Ich hatte es nicht belastet. Also scheinbar nicht belastet, sagen wir es mal so. Und heute finde ich das richtig, dass man das nicht so macht wie die Babyboomer, aus der ich komme.
Also würdest du sagen, dass wenn man Spaß an dem hat, was man macht, automatisch auch ein bisschen Erfolg kommt?
Ja, definitiv. Also es fällt einem leichter.
Ja.
Man sieht es einem an. Lernen mit Freude oder mit Spaß sorgt auch für andere. Da war ein Vortragender in Karlsruhe bei diesem Format, der darüber geredet hat, wie Motivation dafür sorgt, dass man besser lernt. Und der Job fällt einem auch leichter.
Was würdest du heute deinem 20-jährigen Ich sagen?
Die Frage habe ich fast befürchtet. Ich würde sagen, mach's, da zitiere ich Udo Lindenberg, ich würde es genauso tun.
Ja? Sehr gut.
Ich würde es genauso tun, weil man kann Dinge nicht vorleben.
Du hast gesagt, dass du lange Zeit in Italien gelebt hast. Ist für dich Reisen und neue Orte entdecken etwas, was wichtig ist?
Weil ja, grundsätzlich ja. Ich bin ein sehr neugieriger Mensch. Ich glaube, meine Motivation kommt aus meiner Neugier. Es hat nicht nachgelassen. Mit 65 genauso neugierig wie mit 15, würde ich mal behaupten. Und Reisen bildet, bin ich auch der Meinung. Nee, und Italien ist ein Lebensgefühl. Italien ist ein Lebensgefühl, das ist es.
Okay, also es ist auch der Lieblingsort, würde ich annehmen.
Hat sich gerade geändert. Ich habe Paris entdeckt, wiederentdeckt und ich habe komische Zuckungen, dass ich das Gefühl habe, ich werde in nicht allzu ferner Zukunft in Paris oder in Südfrankreich
auftauchen. Man sagt ja, Paris ist die Stadt der Liebe.
Ja.
Wie lief das mit der Liebe bei dir bisher?
Oh, also da bin ich oft gescheitert.
Aha.
Also mit der Mutter meiner Kinder war ich 25 Jahre zusammen. War eine schöne Zeit. Mhm. Irgendwann war es auch anstrengend, ich glaube für beide Seiten und für die Kinder. Ich habe, ich war mit meiner jetzigen Partnerin vor ein paar Wochen in Paris und das hat mich geflasht. Das hat sie anscheinend auch geflasht. Das hat möglicherweise uns beide geflasht.
Ja.
Und ja, das ist die Stadt der Liebe. Safe.
Also könnte eventuell zu den Spaghetti noch Baguette kommen und.
Ja, ich mag essen. Also ich esse auch selber gerne, was jemand anders für mich kocht. Und da muss ich sagen, ist die französische Küche sicherlich raffinierter als die italienische. Die italienische ist einfach.
Hast du einen Lieblingskünstler oder eine Lieblingsmusikgenre?
Oh, Musikgenre habe ich ganz viele. Also die 70er Jahre als Zeit, ist vielleicht auch kein Wunder, weil da war ich, sag ich mal, 15, 16, 17, 18. Und das ist Pink Floyd, das ist aber auch Madness. Also das ist ein ziemliches Durcheinander. Mhm. Und ich mag alle Genres bis auf, wie heißt das, Dark Metal, das packe ich nicht. Und Free Jazz, das packe ich auch nicht. Was Künstler angeht, da ist Banksy.
Banksy,
da drehe ich durch.
Okay.
Also früher, ich habe auch Kunstgeschichte studiert nach meinen ersten Karrierejahren sozusagen im Job. Und da gab es natürlich andere Künstler, insbesondere aus der Bauhauszeit, würde ich jetzt mal sagen. Und aus den 50er Jahren, ich mag auch Pop-Art, also das ist auch so meine Welt, aber Banksy, das ist für mich im Augenblick. Das.
Okay.
Und ich habe tatsächlich fast neben Banksy in Venedig gelebt. Wobei nicht neben ihm selber, sondern neben einem seiner berühmtesten Bilder.
Eine Frage, die sich wahrscheinlich viele junge Menschen auch stellen. Muss man heute noch studieren?
Ganz klares Nein.
Mhm.
So, und jetzt fragst du bestimmt, warum?
Ja, das wäre die nächste Frage.
Ich glaube, dass es schön ist, zu studieren und man hat vielleicht eine andere Zeit, die man noch mal ganz anders werten kann. Aber muss nicht abschließen.
Mhm.
Ich habe festgestellt, dass die abgebrochen haben, gar nicht studiert haben, meistens Unternehmensgründer wurden. Das ist auch spannend. Also wirklich ein spannendes Thema, dass die mehr Unternehmen und erfolgreicher sind als die, also Steve Jobs ist nun wirklich nur ein Beispiel von ganz vielen. Schade nicht zu studieren, aber ich würde meinen Kindern heute tatsächlich empfehlen, macht's ein Handwerk.
Mhm. Das ist interessant. Und jetzt nochmal zu dir. Hast du noch Ziele, die du in der nächsten Zeit erreichen möchtest?
Oh ja, also ich bin nächste Woche meinen Studierenden in Cannes, bei den Cannes Lions, übernächste Woche. Da gibt es ein kleines Hotel. Das will ich, also das ist, wenn ich das kriege, also es gab da schon ein Vorgespräch, vielleicht ist es ein bisschen arg viel Traum, aber wenn ich dieses Hotel managen darf, einrichten darf, also meine Partnerin macht ganz viel mit Interior Design und schönes Auge, ja, wenn ich das kriege, dann drehe ich durch. Dann ist das davon träume ich. Das ist mein Ziel, ja.
Man soll ja Träume hochstecken.
Unbedingt. Und immer.
Sehr gut. Vielen Dank für das Gespräch. Es war sehr aufschlussreich und ich hoffe, dass wir das nochmal machen könnten.
Also ich würde mich sehr freuen. Also gerne eine Fortsetzung wäre es wert. Ja. Ich stelle fest, dass ich immer ziemlich viel rede und das gar nicht aufhört, weil mir dann auch vieles einfällt. Die Fragen fand ich interessant. Ich bin ja nicht darauf vorbereitet gewesen. Ja. Und es hat Spaß gemacht, auch mit dir, Thilo. Und wünsche dir auch viel Erfolg für deine Zukunft.
Dankeschön, hat mich gefreut.